Sie hören einen Podcast der Pädagogischen Hochschule Wien. 13. Internationale Tagung der Hochschullernwerkstätten lern.medien.werk.stadt 12. bis 14. Februar 2020 an der Pädagogischen Hochschule Wien. Sie hören Josef Reichmeier, Volksschuldirektor in Ruhe, mit dem Vortrag Sinnvolles und zeitgemäßes Lernen unter einem Hut. Geht denn das? Einblicke in die und Erfahrungen aus der integrativen Lernwerkstatt Brigitte Nau.
Ja, danke für die Einladung zu dieser Tagung der Hochschullernwerkstätten. Ich gehe davon aus, was ich ein bisschen gelesen habe im Programm, auch heute ein bisschen mitbekommen habe, dass es ähnliche Grundideen sind, die Sie im Bereich der Hochschulen, soweit Sie da tätig sind, haben und die mich im Bereich schulischen Lernens zu diesem Begriff der Lernwerkstatt geführt haben. Wir haben da die aktuelle Homepage unserer Schule. Ich habe es jetzt deswegen eingespielt, nur dass Sie wissen, ich berichte über keine Fake-Institution, die gibt es seit 1998. Und jetzt eine kleine, es gibt heute noch zwei kurze Zeitreisen. Das wäre die erste. Es war einmal vor 15 Jahren, also 1.2. war das damals, knapp 15 Jahre und ein bisschen mehr. Das ist sozusagen ein Archiv, das Online-Archiv der Schule, das langsam wieder gefüllt wird, seit wir die Homepage neu aufgesetzt haben. Und was wird hier sichtbar? Also einer ich selbst, der offensichtlich gealtert ist. Der andere ist ja eigentlich gleich geblieben. Es ist, damals war das der Bundessprecher der Grünen in Österreich, der unsere Schule besucht hat, neben vielen anderen. Wer hätte sich damals gedacht, dass er dann 15 Jahre später hier als Bundespräsident unseres Staates agiert? Das vielleicht nur so als kleines Intro in unsere Schule, die zwar schon auch manchmal bezeichnet ist als gallisches Dorf im Schulsystem rangiert, aber dennoch den Anspruch hat, Teil der Gesellschaft zu sein und auch hineinzuwirken und natürlich auch ein verändernder Teil des Ganzen zu sein. Da zum Beispiel das Bild, ist auch ganz nett, ein Hobbypädagoge und Architekt, der uns lange, lange, lang schon begleitet, dessen Kinder ich selbst noch in meiner Klasse hatte vor ziemlich langer Zeit, der gern skizziert und da ein bisschen sozusagen seine Fantasie von Lernwerkstatt dargelegt hat. Ja, es gibt da auch ein Bild mit einem Bus, der rund um die Welt fährt als Lernwerkstatt. Bei mir persönlich vor also 22 Jahren mittlerweile schon, der Gründung und dem Aufbau einer öffentlichen Volksschule im 20. Bezirk, war dieser Begriff der Versuch einer Kurzdeklaration für nicht ganz konventionelle Zugänge, sagen wir es mal vorsichtig, zum Lernen, zum Miteinander gestalten. Ich habe das Schulprojekt damals kurzerhand Integrative Lernwerkstatt Brigitte Nau getauft, um da auch ein bisschen was zu symbolisieren. Also es gab oder gibt da auch Schlumpfschulen und Ähnliches. Das war nicht so ganz meines. Bis zum Sommer 2019 durfte ich diese Schule auch leiten. In dem Kurzvortrag kann ich natürlich nur ein bisschen was anreißen. Und hoffe, dass wir dann im Anschluss, wer immer Interesse und Lust hat, auch die Gelegenheit zu einem vertiefenden Austausch im Workshop nutzen. In Stichworten die drei Kapitel, die Anreißer, Lernwerkstatt, Aufwachsen in den 60er Jahren, Aufwachsen heute und Lernarbeit als Beziehungsarbeit. Lernwerkstatt, Untertitel vom experimentellen Forschungskammerl zum institutionell-oppositionellen Gesamtkunstwerk. Lernwerkstatt in den 90er Jahren in Wien war entweder ein exterritorialer Raum im pädagogischen Institut der Stadt Wien, Burggasse, wer vielleicht sich noch daran erinnert. Das war eben ein Raum und da gab es halt dann Material und so weiter. Das war damals in der Tat offenbar schon ziemlich sensationell. Lernwerkstatt war aber auch zum Beispiel eine Alternativschule, eine elternorganisierte Alternativschule, die sich so nannten. Lernwerkstatt Arbeit war, ist vielleicht auch noch manchmal 2 Stunden, 4 Stunden in der Woche Lernwerkstatt. Jetzt machen wir Lernwerkstatt und ansonsten Business as usual, was man halt unter Schule klassisch versteht. Oder Alternative, eine ganze Schule als Lernwerkstatt. War und ist mein Zugang, ich möchte sagen, es ist eine Art ganzheitlicher Ansatz meines Verständnisses. Und so entstand 1998 in einem alten Gründerzeitschulhaus eine reformpädagogisch orientierte Volksschule. In Österreich sind das 4 Jahre, für manche Kinder 5 Jahre, die sie in der Grundschule verbringen. Dann kommt die große Weichenstellung, die das System hier vorsieht oder wo sie die Kinder und Eltern hineinzwingt. Da es damals um eine Neugründung der Schule ging, was einerseits eine krasse Herausforderung, aber auch eine große Chance war, gab ich für die gesamte Schule ein durchgängiges strukturelles Schnittmuster vor. Das heißt, alle Lerngruppen altersgemischt, damals die sogenannten Mehrstufenklassen, auch ein Schulversuch lange Zeit in Wien, in allen Gruppen, ich sage mal dazu sowieso, sogenannte Integrationskinder, eine ganztägige Schulform, also Halbtagsschule passt da auch nicht wirklich zusammen und, um das herauszuheben, Zusammenarbeit der Lernbegleiterinnen, wie ich sie von Anfang an getauft habe, in pädagogischen Teams. Damals waren es Volksschullehrerinnen, Sonderschullehrerinnen und Freizeitbetreuerinnen. Seit mehr als 10 Jahren ist diese Volksschule, wenn man so will, über sich hinausgewachsen, umfasst auch die Schulstufen 5 bis 8. Das heißt, die Kinder können an der Schule bleiben. Ist natürlich fast im Lichte des Systems ein wenig obszön, weil eigentlich müssen sie ja mit 10 Jahren endlich entweder ins Gymnasium oder halt in eine andere Schule, die früher Hauptschule geheißen hat, jetzt Mittelschule und im städtischen Bereich halt sehr schnell einmal als Restschule charakterisiert werden muss, wo halt die hingehen, die es ins Gymnasium nicht schaffen. Bei uns können die Kinder bleiben, bei einigen wenigen Projekten auch. Und man höre und staune, die Abstimmung mit den Füßen hat funktioniert, wie schon in einer anderen geschichtlichen Konstellation, über 90% aller Kinder, das heißt auch alle viele Gymnasialreife, bleiben hier und absolvieren ihre gesamte Pflichtschulzeit an einem Ort, unter einem Dach, in einem gemeinsamen Haus. Natürlich untergliedert in verschiedene sozusagen Kohorten, altersgemischte Kohorten. Das heißt Eingang für die 6- bis circa 9-Jährigen, 0., 1., 2., 3. Schulstufe, dann der sogenannte Übergang, 10 bis 13 in etwa, 10 bis 12 bis 13 und dann die großen 7., 8. Schulstufe, 13 bis 15-Jährige. Die ILP als Gesamtkunstwerk war nie ein fertiges Produkt, sondern entwickelte und veränderte sich stets aufs Neue, sowohl im Inneren als auch in der Außenwirkung. Denn die Schule steht selbstredend in all den vorhandenen gesellschaftlichen, politischen, legitimatorischen Spannungsfeldern und sie soll ja auch kein Elfenbeinturm sein. Ein beredtes Beispiel dafür sei stellvertretend angeführt. In Wien praktiziert unser Modell einen Schulversuch, der letzte von 3 noch verbliebenen Schulversuchen, die wurden ja weitestgehend abgeschafft. Also die über 3000 Schulversuche gab es zum Beispiel zu alternativen Beurteilungsformen. Ja. Wurden dann abgeschafft zugunsten der Schulautonomie und im übernächsten Schritt ist auch das weggeräumt worden. Also in der ersten dürfen wir sogar noch eventuell keine Ziffernoten geben und dann ist aus, Schluss mit lustig. Also wir haben einen Schulversuch, der diesen Kernstück auch darin besteht, dafür braucht man es, dass die Kinder und Jugendlichen bis zur 7. Schulstufe keine Ziffernoten bekommen. Wie durch ein Wunder, aber auch Wunder sind manchmal, irgendwie fallen manchmal nicht vom Himmel, sondern müssen hart errungen werden, konnten wir diesen Schulversuch sogar unter der Kurzzeitregierung von ÖVP und FPÖ in Österreich erfolgreich verlängern. Einer Regierung, bei der der damalige, mittlerweile nicht mehr amtierende Vizekanzler großmundig verkündete, dass ab nun alle Schülerinnen ab der 1. Klasse Volksschule endlich wieder Noten bekommen und damit wieder Ordnung und Leistung in die Schulen einzöge. Wer sich auf den Lernwerkstattweg einlässt, braucht neben Mut auch eine gehörige Portion Hartnäckigkeit, einen langen Atem und viel Kreativität. Ich lese dies auch aus Sandra Tänzers Statement heraus, das ich gestern leider nicht live verfolgen konnte. Sie schreibt unter anderem in den Unterlagen, um so etwas wie eine Lernwerkstatt an einer Hochschule zu etablieren, Orte des Innehaltens, des Nachdenkens und Weiterdenkens gegenwärtiger Strukturen und Entwicklung einer Schule und Hochschule in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung und Forschung braucht es Mut. Und ich sage dazu, gut. Nächster Bereich, aufwachsen in den 60er Jahren mit Tretroller und Schilling, aufwachsen heute mit E-Scooter und Smartphone. Also ich habe einen mit, aber der ist wahrscheinlich doch nicht so gut sichtbar, aber da ist, habe ich ihn abfotografiert, ist ja heute überhaupt kein Problem mit all den Devices, die man da ständig bei sich hat. Der ist geprägt worden 1993, da sieht man sie besser, 1993, für viele hier im Raum wahrscheinlich völlig unbekannt oder nostalgisch, die ganze Geschichte. Zu meiner Zeit, als ich klein war, ich bin der zweite Josef schon am heutigen Vormittag, allerdings ein Steirer Bub im Unterschied zu meinem Vorredner, also war geprägt vom Tretroller, von meinem eigenen Tretroller und dem Alpendollar, sprich der Schilling, das damals gültige Zahlungsmittel. Mit dem Schilling konnte ich ins Telefonhäusl gehen. Es waren wirklich schön geschlossene Hütten. Und den einwerfen, dann ist so ein Zeiger hinübergeschwenkt. Und man hat eine Zeit lang Zeit gehabt zu telefonieren. Die Frage ist nur an wen, mit wem. Denn es musste ja dann, sozusagen der Adressat musste ja Telefon haben. Das heißt, meistens waren das halt Firmen. Ja, zu Hause gab es das erst ansatzweise Festnetztelefone. Gleichzeitig gab es einen Radioempfänger mit Röhren und einem grünen Katzenauge. Ich weiß nicht, ob das irgendwer noch kennt, ja, das dann so geflinkert hat. Und wenn der Sender herinnen war, dann ist es schön glatt geworden und man hat was gehört. Und sogar auch einen dann schon langsam in den 60ern einen Fernseher, natürlich schwarz-weiß, bitte, wohlgemerkt. In der Schule waren die Hauptwerkzeuge, sozusagen Medien, einheitliche und selbst zu kaufende Bücher, glatte und linierte Hefte, Stifte und vielleicht irgendwann, ich weiß nicht, ob schon in der Volksschulzeit oder ohnehin, erst später dann im Gymnasium, sensationellerweise hier und da ein Episkop. Ist das nicht bekannt, was das ist? Also eine Auflicht, wo man halt, da könnte ich jetzt den Schilling drauflegen und dann tät man den ein bisschen größer sehen. Also so war das halt damals. Ein halbes Jahrhundert später, der Tretroller hat sich zum E-Scooter gemausert, mit dem vor allem Erwachsene herumdüsen. Das Smartphone beginnt sich bereits im Kinderwagen einzunisten. Siehe auch die jüngste Statistik, gerade jetzt vor kurzem von veröffentlicht, über die also Besitzstand von Smartphones auch für Vorschulkinder und die Nutzung durch kleine und kleinste Kinder, auf welcher Form auch immer. In der Volksschule rennt vermutlich jeder zweite Schülerin, nennt so einen Kleincomputer sein eigen. Ab der Sekundarstufe 1 ist es dominanter State of the Art. Scheinbar sind hier auch ein paar übereifrige Digitalisierungseuphoriker am Werk gewesen, als jene App für die Einschreibung von Schulanfängerinnen, das sind 5-6-Jährige, nur zur Information, entwickelt wurde, die nach 20 Minuten Tablet-Arbeit auswirft, ob ein Kind schulreif ist. Wenn nicht, ist es, nebstbei bemerkt, deswegen ja dennoch schulpflichtig. So what, könnte man sagen. Jetzt brauchen wir das nächste Bild. Also es ist nur eine aus dem Handout. Also das wäre so der Versuch einer Veranschaulichung, wenn das noch aufgeht, das Bild. Irgendwann einmal. Wird schon werden. Es dreht sich, es tut sich was. Man muss immer optimistisch bleiben bei dem Zeugs. Aber Sie können es ja vielleicht auch in klein lesen. Es wird ja dann in Größe eh nicht viel besser, ja, die Geschichte. Also halt eine Unmenge von Zahlen und Buchstaben und so, wo man einmal nachdenkt, also das wäre jetzt meine Hausaufgabe für Sie gewesen, nachzudenken, was könnte denn da gemacht werden müssen von den Kindern. Ja? Das ganze Ding ist auch nur, Boldi heißt es übrigens, Leopoldi, vielleicht ein Hommage an den lange zurückliegenden Wiener Bürgermeister Leopold Graz-Poldi. Ja, ja, jetzt nicht blöd reden. Das da? Na, servus. Das da, ja, danke. Und jetzt gehe ich wieder in den Orden. Ne? Danke, Christian. So, und? Rechte? Ah, ja. Wurscht, ich will es nur öffnen, sonst gar nichts. Da, Wahnsinn. Ha, mit vereinten Kräften. Ja, also das wäre so eine Seite aus dem, bitte? Ach so, ja, okay. Ja, wenn das Ding da, das hält mir auf. Also lassen wir das jetzt. Vielleicht geht da noch ein Foto von der Au und von einem Projekt und wenn nicht, dann später im Workshop, wer sich interessiert. Also, an meiner Schule und sicherlich an vielen, vielen anderen Volksschulen sind die Einschreibungen der Neulinge als Einzel- und Gruppenerlebnis konzipiert, wo im individuellen Kontakt geschaut wird, ob ein Kind mit einer Schere umgehen kann. Das kann man halt auf so einem iPad nicht wirklich nachproduzieren. Oder wie sie sich auch in der Gruppe tun, wenn sie miteinander spielen. Lernarbeit als Beziehungsarbeit, Handy als Verbindungsroboter. Der Verbindungsroboter war die Wortschöpfung eines Schülers bei der Beantwortung eines kleinen Fragebogens, den ich in Vorbereitung dieser Tagung unter etwa 30 Übergangsschülerinnen, das sind also die 10- bis 13-Jährigen, und gleich viele Ausgangsschülerinnen, größeren, ausgegeben habe. Auch Notfalling hat eine Schülerin ihr Handy bezeichnet. Kann man sich jetzt überlegen, ob das eigentlich eine englische Variation ist, not falling, was immer es dann bedeutet fürs Handy, oder sie hat das D vergessen und es soll Notfallding heißen, wie auch immer. Die meisten allerdings begnügten sich bei dieser Frage, wie würdest du dein Handy charakterisieren, ist es dein bester Freund oder was immer, mit relativ nüchternen Darstellungen wie Hilfsmittel und Ähnlichem. In Gesprächen mit mehreren Lernbegleiterinnen aus dem Eingangs-, Übergangs- und Ausgangscluster unserer Schule habe ich in den letzten Tagen versucht, ein wenig herauszudestillieren, welchen Stellenwert Standcomputer in den Klassen, Handys der Kinder, iPads und anderes mehr im alltäglichen Unterrichtsgeschehen haben. Die Berichte waren für mich beruhigend in dem Sinn, dass keine digitale Paranoia, also weder in die eine noch in die andere Richtung ausgebrochen scheint, dass es offenbar ganz nützliche Apps für individuelle Vertiefungsarbeiten gibt, dass es bei den kleineren gar keinen merklichen Run auf iPad-Nutzung, soweit solche Geräte überhaupt vorhanden sind, im bunt gemischten Tagesablauf gibt, dass eine Mathematikerin bei den Großen auch schon mit eigenen Einführungsvideos experimentiert, kurz, dass vorhandene oder selbst geschaffene digitale Lernhilfen eingebaut werden, bei Vorhandensein einer Gerätschaft auch mehr genützt würden, aber stets eingebettet in das gesamte hochdifferenzierte Unterrichtsgeschehen an der Lernwerkstatt Brigittenau. Die immer schon wichtige Prämisse, dass Lernarbeit ganz elementar auch Beziehungsarbeit ist, und das gilt sicherlich nicht nur für die Kleinen, wird durch die Vielgestaltigkeit des Unterrichtsgeschehens, die bisweilen höchst individuelle Begleitung der Kinder und Jugendlichen, intensiv gelebt und umgesetzt. In der Stockerauer Au, da könnte man schauen, wo das Foto kommt. Foto, wo bist du? Zumachen. Und jetzt gehen wir wieder da runter. Guck. Na ja, da ist jetzt alles. Ja, wurscht. Ja, lassen wir den Schilling, das ist eh ganz nett. Belohnung. Ist beruhigend, bitte. So wie der Walzer. Also in der Stockerauer Au, wo es seit 5 Jahren eine Art grüne Außenstelle der Schule gibt und die Größeren jährlich 2 Wochen komplett dort mit einem Outdoor-Projektschwerpunkt verbringen, scheinen die wenigsten Schülerinnen ihr dort in einer Kassette abzulegendes Handy zu vermissen, zumal der Funkempfang in der Stockerauer Au ohnehin sehr brüchig ist. Der Aufenthalt und sinnvolle Arbeiten in der Natur sozusagen als Besinnungszone im mehrfachen Sinne des Wortes. Immer wieder gibt es Zeiten fokussierter Aufmerksamkeit auf wichtige Grundlagen des Lernens an der Schule. Und so gab es im Zuge intensiver innerer Diskussionen unter Eltern, Pädagoginnen und Schülerinnen der Schule vor 3-4 Jahren auch öffentliche Flashmobs und Auftritte zugunsten eines Lernens ohne Noten, noch verschiedentlich nachvollziehbar, Internet vergisst ja nichts, unter Hashtag lerne gerne. Ist natürlich alles möglich drin, aber relativ prominent ist ein Teil unserer Aktivitäten, der Aktivitäten unserer Schülerinnen und Schüler und der Lernbegleiterinnen heute noch nachvollziehbar, und es ist leider aktueller denn je. Also die Idee dahinter war, positiv darzustellen, worum es bei Lernen geht, und diese völlig verzichtbaren Ziffernoten noch mehr ein bisschen zu erschüttern. Zum Abschluss noch eine unverzichtbare Bemerkung zum Stellenwert des Computers, der invasiven Mail-Kommunikation, der unerbittlichen administrativen Datenfütterung und allfälliger pädagogischer Pausenübungen auf der Ebene der Schulleitung, die ich ja dann über 20 Jahre lang gespielt habe. Ich hatte schon über viele Jahre hinweg mehr und mehr das Gefühl, dass ich nur noch verlängerter Arm des Gerätes und der dort aufpoppenden Anforderungen bin. Der positive Aspekt: ich war froh über jede Besprechung, über jede Konferenz, wo der Computer höchst befriedigend sich selbst überlassen werden konnte, und noch mehr über jene Schülerinnen, die einen Blödsinn gebaut haben und eine Krisenintervention erforderten. Einfach alles andere liegen und stehen lassen dürfen, ja müssen, um pädagogisch aktiv zu werden, Beziehungsarbeit auch in meiner Rolle als Schulleiter leisten zu können. Freilich um den Preis, dass der kommunikative Moloch dann seinen Tribut in den Abendstunden forderte. Aber das ist gleichwohl nur eine Facette des bisweilen schmerzlichen Lernens im Umgang mit den so enormen Treibern unserer zusehends digitalisierten Welt. Dankeschön.
Dankeschön.